Vielen Dank. Ich greife einen Gedanken von Ihnen auf. Es ist eher eine Vision, denn eine Zustandsbeschreibung, dass Geflüchtete und Migrantinnen Akteure sind in Politik und Medien. Das würde ich auch gern gleich in die Diskussion stellen. Ich hoffe, Sie beteiligen sich auch an der Diskussion gleich. Ich würde Ihnen gern meine Gäste auf dem Podium vorstellen, und zwar der Reihe nach, wenn es okay ist. Wir sind so gut besetzt, also 50% Frauen, Migranten sind auf dem Podium, das ist so perfekt. Deshalb können wir hier mal bei den Männern anfangen. Jafar Abdul Karim kennen Sie wahrscheinlich. Er hat eine unglaublich interessante, wie nennt man das, Videoblog-Geschichte, glaube ich, ne? So ein Videoblog auf Spiegel Online. Sehr, sehr interessant. Ich habe, als ich mich auf Sie vorbereitet habe, mal alle durchgeklickt und habe dann auch gesehen, dass es ein paar gefährliche Situationen gab. Da können wir uns gleich nochmal drauf stürzen, wie sich das angefühlt hat in dem Moment. Sie sind 1981 geboren, sind dann seit 2001 in Deutschland, haben in Dresden Medieninformatik studiert. Warum in Dresden, verkneife ich mir jetzt erstmal, aber können wir gleich auch noch mal klären.
Sind wir noch eine schöne Stadt?
Es ist wunderschön da, wunderschön. Aber Sie können ja auch noch mal vergleichen, wie es war damals, als Sie studiert haben und als Sie dann noch mal da waren. Und Sie sind bei der Deutschen Welle für ein Format zuständig, was ja wirklich bahnbrechend ist, und es hat ein Millionenpublikum, das nennt sich Shabab Talk. Ja. Sie treffen sich da mit jugendlichen arabischstämmigen Menschen und diskutieren ganz...
Über alles.
Ah ja, und diskutieren alles, habe ich so das Gefühl. Und was mir aufgefallen ist, Sie haben eine Sendung, da steht ein Kinderwagen in der Ecke. Ich glaube, das gibt es gar nicht im deutschen Fernsehen, dass ein Gast sein Kind mitbringt und dann im Kinderwagen mit Ihnen diskutiert.
Wir haben keine Nanny gefunden oder einen Babysitterin.
Also ich fand es großartig.
Ja, normal, dann kommt es noch dazu.
Ich habe mir leider keine Habermas- und Hannah Arendt-Zitate aufgeschrieben. Ich hoffe, Sie können es mir nachsehen. Aber ich habe mir von jedem Gast, der hier auf dem Podium ist, ein Zitat rausgenommen und habe versucht, so ein bisschen auch das zu zeigen, was vielleicht auch so ein bisschen für die Persönlichkeit steht. Und bei Ihnen, Herr Jafar Abdul Karim, Entschuldigung, habe ich mir aufgeschrieben, ich habe gerade Prügel bekommen von Pegida. Mhm. Ist das ein Zitat, was Sie auszeichnet?
Ja, es ist ein Zitat von vielen Zitaten, sage ich mal. Das war ein Ereignis.
Es war für mich sehr
also für mich ist,
erschreckend.
Für mich ist es gehört zum Job dazu als Journalist, und das ist mal passiert.
Und kann Sie kurz die Geschichte dazu erzählen?
Okay, die Geschichte war, das war Oktober 2015. Sie haben ja schon erwähnt, ich habe ja in Dresden studiert und ich fand Dresden ganz toll und habe schöne Zeit gehabt. Manchmal habe ich nicht alles verstanden, aber trotzdem habe ich dann fragen können, können Sie bitte auf Hochdeutsch sprechen? Es hat alles geklappt, ich habe meinen Abschluss geschafft, das war alles gut. Ich habe sehr schöne Zeit gehabt, und irgendwann ist das gekommen mit Pegida und viele Leute, die doch ausländerfeindlich sind und fremdenfeindlich sind, und ich habe das nicht verstehen können. Das heißt, warum ist die Stadt, wo ich studiert habe und wo ich dann durch die Semperoper oder wo auch immer gelaufen bin, einfach so schön war, plötzlich so geworden, wie sie geworden ist? Und als Journalist, ich arbeite ja für die Deutsche Welle, habe ich gesagt, okay, jetzt ist es die Möglichkeit, hinzugehen und zu fragen, warum sind sie jetzt so, wie sie sind? Was ist passiert? Und genau mit dieser Einstellung, die mich ja auch in meinem Alltag auch bewegt, dieses Warum ist, was wie es ist, bin ich hin und wollte wissen, was haben Sie gegen Menschen, die zum Beispiel so aussehen wie ich? Ich bin letztendlich als Migrant, fühle mich aber heute ein Teil dieser Gesellschaft, ein aktiver Teil dieser Gesellschaft, und da wollten nicht unbedingt alle mit mir sprechen. Aber da ich ja auch sehr hartnäckig bin, wollte ich wirklich wissen, was ist los, warum haben Sie Angst, wo sind die Probleme, was macht Ihnen Angst, was sind die Herausforderungen, die Sie gerade haben? Und irgendwann wollten sie nicht mehr sprechen, und ich wurde geschlagen. Aber in dem Moment war es natürlich sehr hart, muss man sagen. Es war aber nicht hart, weil ich geschlagen worden bin, sondern es war hart, weil ich in dem Moment ein Recht nicht machen durfte, was mir zusteht. Und das ist Journalist sein und fragen. Und das fand ich in dem Moment einfach, das geht nicht. Das heißt, es ist mein Recht zu fragen, es ist mein Recht, meine Arbeit auszuüben. Und, aber ich habe dann gesagt, ich mache den Bericht bis zum Ende, habe ich auch beendet. Und danach war ich ein bisschen echt, ein bisschen traurig, aber ich würde jederzeit wieder hingehen. Und ich war auch wieder dort und es gehört zum Job dazu.
Also, wobei ich natürlich auch einschränkend einwerfen muss, dass das überhaupt nicht jammernd daherkam, was Sie gesagt haben im Beitrag, sondern eine Frau hat sich beschwert, dass da jemand von der Pegida zusammengeschlagen wurde, also die offensichtlich auch bei den Pegida-Demonstrationen mitgelaufen ist. Und daraufhin haben Sie dann gesagt, ja, aber ich wurde wirklich gerade...
Hat sie aber mich nicht geglaubt.
Das war wirklich interessant, dass sie ihnen nicht geglaubt hat. Und es war eher so eine Reaktion, ich wurde wirklich gerade zusammengeschlagen und sie hat es einfach nicht angenommen.
Sie hat dann gesagt, echt wirklich? Und ich so, ja, aber ich glaube es ihnen nicht.
Sie waren letzte Woche in Bagdad und hatten dort auch eine Runde mit arabischstämmigen Jugendlichen, mit jungen Frauen und mit jungen Männern. Wo war es denn gefährlicher, in Bagdad oder in Dresden für Sie?
Gut, in Bagdad wurde ich nicht geschlagen. Ich würde auch nicht sagen, gefährlich, es ist anders. Also ich bin mit einer ganz anderen Einstellung nach Dresden gegangen. Ich bin nach Dresden gegangen und dachte, sowas könnte mir nie passieren. Ich bin in Deutschland, ich bin sicher, ich bin in der Stadt, wo ich studiert habe. Und dementsprechend waren die Sicherheitsmaßnahmen natürlich ganz anders. Ich bin durch die Menschen gelaufen, ich habe ja den Dialog gesucht. Ich wollte ja mit den Menschen sprechen, fragen, hinterfragen, wissen. Und daher nachhinein... Ja, es war in Dresden, wenn man so sagen will, gefährlicher. In Bagdad geht man von vornherein ganz anders ran. Das heißt, gleich in dem Moment, wo man aus dem Flugzeug steigt, sind schon Sicherheitsleute da. Man wird mit gepanzerten Autos durch die Stadt. Es wird alles ganz klar geregelt, wo ich hin darf, mit wem, wo man mit wem redet. Und das ist natürlich sehr schwer als Journalist. Ja, ich habe es trotzdem geschafft. Es sind Vertreter von der Deutschen Welle, aber ich habe es trotzdem geschafft. Ein paar Fragen doch zu bekommen und mit Menschen zu sprechen, ich würde es nicht vergleichen. Also ich würde nicht zu diesem Punkt kommen und sagen, es ist hier gefährlicher oder es ist dort gefährlicher. Es ist jede Situation hat
ihre eigenen Merkmale. Ja, das war jetzt auch ein bisschen zugespitzt von mir.
Ja, und das mag ich nicht.
Okay.
Weil es ist auch ein Teil des Gesamten, wie wir an Sachen rangehen.
Okay, dann soll ich mir meine Frage mit dem Quotenmigranten sparen dann, ob Sie dieses Etikett mögen oder nicht. Überlegen Sie noch kurz, dann stelle ich nämlich den nächsten Gast vor.
Okay.
Der nächste Gast ist Orva Nairabia. Er ist 1977 in Homs, Syrien, geboren. Er ist internationaler Dokumentarfilmer und Produzent und Aktivist und seit 2013 in Berlin. Gestern Abend wurde hier im Haus der Bundespressekonferenz sein letzter Film Silvered Water vorgestellt. Silvered Water wurde beim Cannes Film Festival 2014 gezeigt und wurde als der wichtigste Film des Festivals geadelt. Und in diesem Film habe ich ein Zitat gefunden, also zumindest in dem kurzen Trailer, den ich dann gesehen habe. I didn't return to myself. Kommt dann vor.
Und, do I need this?
Wir werden das so machen, dass Orva Nairabia auf Englisch antwortet. Ich hoffe, das ist für Sie okay.
Anna Mouafiq, I agree to answer in English, okay. But I did not hear your question.
Ah, okay. Dann mache ich das noch.
Can you help me? Du kannst du alle.
Okay. I didn't return to myself. Das war ein Zitat aus Ihrem Film. Ist das etwas sehr Bezeichnendes für Sie?
Hello everyone. It's a pleasure to be here. In principle, it is not me. It's not. It's a particular person in the film who was one of the directors of the film, Simav, who was under in the siege of Homs, and that was the point where she and Osama were exchanging the filmmaker were exchanging chat over the internet from exile in Europe to the siege in Homs, and that's where. Osama was saying, I cannot remember literally, but he was saying something like, I was thinking if I will be ever able of going back home. Mm-hmm. And thinking about going back home, I discovered I'm not coming back to myself. So I don't know if this is me. It is. It probably is most of us, if there's an us. The question of arriving here and being on one hand surrounded by some wonderful people, it's important to mention this, I think, that in Germany, in Berlin at least, one have met many wonderful people, many people who really want to be good and who really want to help. Mm-hmm. But this, whether someone wants to help or not, doesn't change the fact that when one arrives here, one looks around and feels really like a stranger. Mm. I have visited Germany many times before this, but it is so different when you are forced to move. Mm. It's not the same question. When you are forced to leave and when you are not really even choosing where to go and you end up in a place where it's very good, but still, whether it's good or not, doesn't really change the fact that I feel like a stranger. Mm-hmm. And I think this connects very well to your opening remarks, because there's always this question of the different, the other, that we feel when we arrive here and that German people also feel when they try to get to come closer. And of course, the cliché, the ancient way of doing this is to say, this is Germany, we speak German here, you go learn, and then we see. But on the other hand, we see that it's an ongoing negotiation, that it's actually a practice or an exercise for all of us. Do I have the energy to learn this different culture, this different person, this different way of dealing with things or not? And from that place, I think it is a great opportunity, but also a great challenge. And when it is a great challenge, many will be too scared to take it. Mm. And thus we lose an opportunity, all of us together. Mm. But the thing is, whether we take the challenge or we do not take the challenge is also about realizing that it is a reality. It's not really a big theoretical discussion, should we have people come in or not. People are here, and they will come. And now we see, can we make an opportunity out of it, or should we just fail? So yes, am I returning to myself? I don't know. I was always from different cities in Syria also. I descend from different places. I never felt like I was fully belonging anywhere. Mm-hmm. And here I come to a bigger question about that. So what's my answer, going back to myself, is to make more films and to interrogate this question itself, to challenge myself, but also all of you, all of us, to see, can we do this exercise? Mm. Can we discover each other?
Ihr Film Silver Water besteht aus Smartphone-Aufnahmen. Oh. Ihr Film Silver Water besteht aus Smartphone-Aufnahmen und erzählt eine Geschichte wie eine Art Dokumentarfilm. Habe ich das richtig wiedergegeben?
Silvered Water is a documentary. There's no doubt. It's a creative documentary. It's all about reality. There's mm-hmm. no fiction. There's no scripting or writing in it. Because it's an artistic endeavor, that's the kind of film it is. It is very subjective, so it does not claim to represent truth, mm-hmm. but rather reality, and that's mostly the big battle between film and journalism. Mm-hmm. Yeah, that we discuss. We try always to tell journalists that. No, that's not the truth, it's just reality. And I'm not surrendering now. So Silver Water was Osama Mohammed, the director, the author, is one of Syria's most known, renowned filmmakers. And he was exiled in 2011 in May and could not go back to Syria. So he was following up with what's happening in his country day by day, just by watching the YouTube videos that a new generation of citizen journalists were uploading to the internet, to YouTube. And there he wanted to tell this story. He wanted to tell the story of the new era, of how filmmakers had to were neutralized, so to speak, and for a while at least, and then how a new generation of citizens decided to tell the story, to tackle reality. And this is in itself a great experiment. It's like quantum physics, you know, where you see the truth, the truth from very various angles in every street. You find 10 different citizens uploading 10 different videos of the same event, and you look at that and you discover that each one of them is reality and they present 10 different viewpoints. So that was the genesis of the film, Osama trying to investigate this story, and we got into this entire challenge of making the film. Of course, Osama, as I said yesterday after the screening, Osama was taking a bet. That seemed to be a little surreal for a minute. He was believed that it's not, to him, he saw it as inevitable that a citizen journalist taking the camera and trying to show the world the truth will gradually discover that it is a creative tool and that some of these citizen journalists will discover the artistic, personal, subjective value or character of the lens of the camera. So that's how, while starting to make the film, he received a message on Facebook from a young, you know, upcoming filmmaker from Homs, mm-hmm. who wrote to him saying, "Hi, I have a camera and I am in Homs. If you were in my place, what would you film?" And that was the beginning of a long dialogue between the two that created the bone or the body of the film. Mm-hmm. So it's a film that comes from the heart. It's not a film that tries to explain what happened in Syria. It's not a film that aims at showing anybody the truth or the absolute rhetoric behind how I see or Osama or anyone else sees the story of Syria in the past 6 years. It's so much more a subjective, creative, artistic endeavor. But then when it's finished with this spirit of uncompromising creative approach, then it gets a different value, because it does not, Silver Water, for example, is not a film that goes into the debate of what happened. Because what happened is debatable. Because if we want to talk about the truth of who said what and who did what when, then we will find that it is all debatable. And then we will end up saying, Syria, it's complicated, let's not talk about it. Mm. With films like Silver Water, it's different because it stops that complexity and it takes us back to a place where we are all just human, where we all feel each other in a way and end up understanding without the complexity of a homicide detection, kind of detective investigation approach, which is impossible, mm-hmm. not only absurd, but impossible today.
Mm-hmm. Vielen Dank. Also, Realitäten erzählen, um der Wahrheit näher zu kommen, auch das macht unser letzter Gast, Kefa Ali Deeb. Sie ist Schriftstellerin, sie ist Kinderbuchautorin und sie schreibt unter anderem für Zeit Online hier und hat eine Kolumne bei der Taz, die heißt Hier und Dort. Und dort beschreibt sie, wie ihr Leben sich in Berlin entwickelt. Und ich habe mir für Sie das Zitat, bitte? Achso, das Zitat herausgesucht. Es geht mir gut und ich schäme mich dafür. So hieß eine Kolumne, die im Juni 2016 erschienen ist. Und ist dieser Satz... Ist dieser Satz für dich bezeichnend oder für Sie bezeichnend, Kefa Ali Deeb?
Thank you very much. Hello, everyone. First, I apologize. My English not really fluent, but I will try my best. actually, I think this sentences, it's not only really my sentences, but like many Syrian people who, at least I know, they say the same, like, we are here and we are safe and we are just complete our life. But we still have our family, our people, our friends there in Syria, like under bombing from the regime, from also the other side. And, you know, like we still have our friends in the prison. So how we can feel good if we still have all of this? Really, I feel shame to say I'm fine. Like, because, of course, I'm fine because no one... attack me, but all my family and my friends just there under all this risk.
Sie haben einen kleinen Beitrag vorbereitet für heute und wollten ein wenig über Ihre Arbeit und Ihr Leben erzählen.
I didn't write like a long presentation. It's just a few ideas. I would like to share it with you. And it will be very nice from all of you if we can discuss it all together, maybe to find some points which we can agree on it. First, I would like to start with questions. How many persons in this room we have who's against refugee or didn't like foreign people? Sorry?
It should be anonymous.
actually, that's the problem. That no one raised his or her hand and said, I'm against refugee. So I'm talking with the mirror, talking with myself. Everyone in this room will be agree with all what we will say. So we make nothing different. I'm always like, I would like to have chance to talk with people who's really against the refugee, just like Jafar did in Dresden before. Like, even if they beat me, like, it will be first step to start talk to each other. Because, like, for me, all people who's against foreign people or against refugees especially, like, they have their fears and they have their reasons, which they thought it's completely or totally, like, logic for them. So to start make change, we have to start, like, speak with them and listen to them, which it will be better than even to speak. Just try to listen, and then, like, after, like, build trust from this step, maybe we can make change. That's the first point. The other point, like all Europe talking about the refugee crisis, which I think it's not a refugee crisis. It's the crisis of Europe, exactly. Because the refugee crisis, it's not here, not in Europe. We just need to raise our head and turn a bit, and we will see the roots of the crisis is there, in Syria, Iraq, Afghanistan, Africa. From this country, whose all the world was doing, like, and he was involved in create political crisis and human rights crisis in this country. And then the people in this country have to come to here as a refugee. So always the problem with the politic, how we can make change. Of course, not by talking to each other, whose we are already agree with each other. So how we can really do that? The third point, it's about how much really important to hear our voice by the media. I think it's very important. I was very happy because one of my friends, she's here, I met her since a few days, just like that. She said, Kifa, after I read your column, I started thinking twice before shouting on the people who's driving their bike on the bicycle road, because I write something about this small experience on it. So for me, I can make change by writing. I can make change in their mentality, how to deal with the people. just let's stop shouting to each other, trying to just talk. So, and it's very important, like in culture, we can tell like the society here from where these people came, like, because I'm always wondered how much the German society know about our culture. I think they didn't know a lot. And they need to know. By knowing your enemy, you can like separate your fears. Like people always have fears from changing, have fears from like the things which they didn't know enough about it. So I'm really appreciate like when any media ask me or ask anyone who's like newcoming people to say something by journalists, by conference, TV, cinema, because it just give more information about us as a refugee to the society. That's my all points, which I really would like to discuss it with all of you, and I'm open for all your questions.
Wir haben am Ende der Veranstaltung, also so um 15 Uhr ungefähr, noch eine Fragerunde, wo Sie natürlich auch gern Ihre Fragen stellen können. Ich würde hier nochmal auf dem Podium darauf eingehen. Keva hat es ja schon gesagt, dass sie meinte, es ist wichtig, dass die Menschen eine Stimme bekommen und dass sie das gerne macht, dass sie sehr gern über sich erzählt und auch darüber erzählt, wie es ist, geflüchtet zu sein und jetzt hier zu sein. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch noch mal die, ja, diese Zuschreibung, die von vielen Kolleginnen und Kollegen, die geflüchtet sind, nicht sehr gemocht wird. Also dass diese Zuschreibung Refugee Journalist oder Refugee Filmmaker, dass das eine Art Etikett bleibt. Und ist dieses Etikett ein Übergang? Ist das ein Übergang? Also, damit auch die Redaktionen sich so ein bisschen dran gewöhnen. Klar, es gibt jetzt auch Kollegen, die Arabisch können oder Türkisch. Dann zu einer neuen Normalität, wo es wirklich normal ist, dass man eben arabischstämmige Kollegen dabei hat und türkischstämmige Kollegen und afghanischstämmige Kolleginnen. Also ist dieses Etikett störend oder nicht störend?
Like, actually, for me, I didn't feel shy to say I'm a refugee, because I am. And this choice, I didn't have other choice in my life. That's the only choice which I can do, just to come here to be safe. maybe, like, some refugees, they feel shy somehow to say they are refugee. But even now, I'm a refugee, I'm still a getting helping from the state, but I will not stay all my life refugee and getting money from the state. Mm-hmm. Like, it just need time. And after a few years, if the war didn't stop in my country, and if I didn't go back to there, I should be apart from this society. And it, like, no one can tell me after maybe 3 or 4 years, like new coming people, how much year I have to spend here to say, like, I'm just a people, not a new coming people. Mm. Like,